Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Donnerstag, dem 28. Mai. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Das grüne Betonjubiläum. Der Botanische Garten feiert das 50-jährige Bestehen der drei großen Schauhäuser.
Und was eigentlich ganz interessant ist, ist, dass Biodiversität ist eigentlich immer modern oder Pflanzen sind immer modern. Die wachsen jetzt, die leben jetzt, die entwickeln sich immer mit. Die können eigentlich nie altern, wenn man so will. Auch wenn man alte Fotos sieht zum Beispiel, da sind die Pflanzen eigentlich immer modern. Was alt ist, ist vielleicht, wie die Leute angezogen waren oder eben Architektur.
Morgen gibt es architektonische Führungen durch den Boga im Rahmen des Architekturfestivals Open House Bern. Und?
Einige meiner Schweizer Freundinnen und Freunde waren fast ein wenig traumatisiert, als sie diese Flöten wieder gesehen haben. Aber genau das fand ich ja auch interessant. Das Schulmuseum schafft einen Ort, an dem man gemeinsam über solche Erinnerungen sprechen kann, mit Humor, mit Abstand und vielleicht auch mit etwas Versöhnung.
Im heutigen BKA On Air dreht sich alles um die Träume und Traumata der Schulzeit und wie man daraus ein Museum macht. Und zum Ende der Sendung gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Für den morgigen Tag der Nachbarschaft haben unsere NachbarInnen vom Haus der Bewegungen ein Nachmittagsprogramm organisiert.
Ja, tatsächlich haben wir mit einigen NachbarInnen hier schon auch größere Netzwerke gesponnen. Das heißt, zum Beispiel wird es Kaffee geben vom Aromawerk in derselben Straße.
Was es morgen sonst noch gibt an diesem Tag der Nachbarschaft, erzählt uns Selin Dengler vom Haus der Bewegungen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Norpio.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Das Yehudi Menuhin Forum Bern will das bestehende Gebäude erweitern. Nun beteiligt sich die Stadt Bern an den Baukosten. Wie der Gemeinderat heute bekannt gibt, gewährt die Stadt ein Darlehen von 1 Million Franken. Dieses Darlehen wird in jährlichen Raten an die Stadt Bern zurückbezahlt. Das Projekt des Yehudi Menuhin Forums Bern sieht unter anderem einen barrierefreien Zugang vor sowie eine Indach-Photovoltaikanlage. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 11 Millionen Franken. Die Universität Bern erhält eine neue Vizerektorin. Wie der Regierungsrat des Kantons Bern mitteilt, hat er Professor Dr. Nadia Mercader-Huber zur neuen Vizerektorin gewählt. Nadia Mercader-Huber ist Molekularbiologin und war zuvor unter anderem tätig an der ETH Zürich sowie am Spanischen Nationalen Forschungsinstitut für Biotechnologie in Madrid. Sie wird ihr Amt Anfang nächstes Jahr antreten. Zu den Meldungen aus dem Bundeshaus. Der Bundesrat erhöht den Beitrag an das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic. Das teilt die Landesregierung heute mit. Sie knüpft die Erhöhung des Beitrags an die vollständige Umsetzung der im letzten November vom Institutsrat beschlossenen Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung. Der Bundesrat hat beschlossen, die Ausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial in alle EU- und EFTA-Länder weiter zu erleichtern. Das hat der Bundesrat gestern mitgeteilt. Für einzelne Staaten galten bereits Ausnahmeregelungen. Der Bundesrat will diese nun auf alle EU- und EFTA-Länder ausweiten, ab nächstem Monat. Die Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee XOA kritisiert diesen Schritt. Es sei eine Aushöhlung der bestehenden Gesetzgebung. So die XOA. Wir blicken ins Ausland, genauer nach Südwestasien. Das US-Militär hat erneut Ziele im Iran angegriffen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatte das US-Militär Ziele im Iran beschossen. Außerdem hinderte die iranische Marine durch Beschuss einen US-Tanker an der Passage durch die Meeresenge von Hormuz. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind zudem nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen gestorben. In den nächsten 5 Jahren werden die globalen Temperaturen rekordnahe Höhen erreichen. Das zeigt eine Studie der UNO und des britischen Met Office, wie Reuters berichtet. Besonders erhitzen werden sich die Winter in der Arktis. Am Nordpol werden die Temperaturen mehr als das Dreifache des globalen Durchschnitts betragen. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Biu. Und wir kommen zu den Wetteraussichten für die Region Bern in den nächsten Tagen. In der Nacht auf morgen liegen die Temperaturen bei um die 13 Grad. Am morgigen Freitag geht es dann weiter mit dem Sommerwetter, Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 29 Grad. Fürs Wochenende ziehen dann Wolken auf. Am Samstagvormittag ist es bedeckt, am Nachmittag dann wieder etwas sonniger bei um die 30 Grad. Bei bis zu 28 Grad kann es am Sonntag leicht gewitterhaft werden. Die Aare-Temperatur liegt derzeit zu Spitzezeiten, also spät nachmittags, jeweils bei um die 18 Grad. Und noch zum Pollenbericht. Derzeit herrscht eine starke Belastung durch Gräserpollen. Dazu kommen Pollen von Sauerampfer, Wegerich und Brennnessel.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Botanische Garten ist eine grüne Oase mitten in der Berner Innenstadt. Über eine Fläche von 2 Hektaren wachsen 6000 Pflanzenarten aus aller Welt. Der Garten ist aber nicht nur aus botanischer, sondern auch aus architektonischer Sicht einen Besuch wert. Vor ziemlich genau 50 Jahren wurden die Schauhäuser eröffnet. Ein brutalistischer Betonbau, der über mehrere Terrassen führt. Mit 3 filigranen Treibhäusern aus Glas- und Stahlkonstruktionen. Diese Woche gibt es architektonische Führungen durch die Schauhäuser im Rahmen des Architekturfestivals Open House Bern. Markus Fischer ist Direktor des Botanischen Gartens, Katharina Mengini und Fiona Kohler haben zusammen die Geschäftsleitung bei Open House Bern inne. Sarah Heinzmann hat die 3 gestern im Botanischen Garten Bern getroffen und als erstes wollte sie von Markus Fischer wissen, welche Funktion die Schauhäuser bei der Eröffnung 1976 hatten.
Ja, damals war das eine Erweiterung. Man hatte vorher ein kleines Tropenhaus, das man leider abbrechen musste und das wurde dann viel großzügiger ersetzt durch die großen Schauhäuser. Man wollte eben diese verschiedenen tropischen Situationen zeigen. Und die Leute sind damals nicht so viel gereist, die konnten sich das eigentlich gar nicht unbedingt vorstellen, wie es da aussieht tatsächlich. Auch eine wenige tropische Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Kaffee, wollte man natürlich zeigen. Aber es ging vor allem um die botanische Faszination, unterschiedliche Wuchsformen, ganz andere Arten, die wir haben, eine andere Lebensweise von Pflanzen, um das zeigen zu können, demonstrieren zu können. Und mittlerweile sind 50 Jahre Globalisierung auch vergangen. Wir sind viel mehr verknüpft mit der ganzen Welt. Die Schweiz hat einen großen Fußabdruck im Ausland durch ihren Verbrauch. Sie trägt dazu bei, dass es Palmölplantagen gibt auf der Welt, dass der Regenwald bedroht ist zum Beispiel. Sie trägt aber auch dazu bei, dass manche Leute ein Auskommen haben dort. Und wir können diese ganzen Vernetzungen zwischen der Schweiz und den Tropen oder anderen außereuropäischen Gebieten viel besser zeigen mit diesen Schauhäusern.
Wir sind hier im Botanischen Garten in Bern, ein Ort, der der Biodiversität und der Pflanzenwelt gewidmet ist. Jetzt geht es dieses Wochenende um etwas Menschengemachtes, nämlich um diese Schauhäuser. Sehen Sie da einen gewissen Widerspruch oder wie integriert sich das eben?
Ja, der Botanische Garten Bern wird geführt nach der Mission Biodiversität und Mensch. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie biologische Vielfalt und etwas Menschengemachtes zusammenspielen können. Und was eigentlich ganz interessant ist, ist, dass Biodiversität ist eigentlich immer modern oder Pflanzen sind immer modern. Die wachsen jetzt, die leben jetzt, die entwickeln sich immer mit. Die können eigentlich nie altern, wenn man so will. Auch wenn man alte Fotos sieht zum Beispiel, da sind die Pflanzen eigentlich immer modern. Was alt ist, ist vielleicht, wie die Leute angezogen waren. Oder eben Architektur, Gebäude, denen sieht man häufig an, woher sie eigentlich kamen. Und ich finde es interessant, dass in unserem zeitlosen botanischen Garten, wo die Pflanzen ja eben immer modern bleiben, auch eine zeitlose Architektur in der Form der Schauhäuser gewählt wurde. Die sehen heute modern aus, die haben vor 50 Jahren modern ausgesehen, gerade durch die schlichte Struktur. Also ich rede jetzt von den Glaskörpern mit der Stahlkonstruktion. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Umstand. Man kommt nicht hierher und hat das Gefühl, man ist mit etwas konfrontiert, was irgendwie altmodisch wäre von dem Gebäude her. Und das ist eine Kunst, über 50 Jahre oder noch länger so etwas zu schaffen. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen.
Katharina Menghini, Sie sind Co-Geschäftsführerin bei Open House Bern und Sie sind selber auch Architektin. Wenn Sie sich jetzt diese 50-jährigen Schauhäuser anschauen, was genau fasziniert Sie daran als Architektin?
Ich glaube, die Themen der 70er Jahre sind heute wieder aktueller denn je. Wir haben in den 70er Jahren ging es durchaus auch um einen baulichen Fortschritt. Man hat viel mit Beton gearbeitet, mit massiven Verglasungen, die wir hier im Botanischen Garten vorfinden, und sehr filigrane Stahlstrukturen. Obwohl der Beton natürlich heute mittlerweile ein wenig ein verpöntes Material ist, die Offenheit, die diese Schauhäuser und diese Architektur zulässt, hat auch dazu geführt, dass der Botanische Garten sicherlich durch viel mehr Personen besucht wurde. Wir haben sehr spannende Wegführungen durch den Botanischen Garten. Wir haben Terrassierungen, die natürlich dem Terrain geschuldet sind, aber auch da sehr stark die Person dazu einladen, sich in dem ganzen Areal umzuschauen, zu orientieren. Und das sind Themen von Einladung, die man heute in der Architektur sicher auch wieder sucht.
Und jetzt kann man diesen Botanischen Garten dieses Wochenende zum ersten Mal eben auch besichtigen im Rahmen von Open House Bern. Sie als Co-Geschäftsführerin, wieso genau ist der Botanische Garten so ein spannendes Objekt zum Anschauen?
Ich glaube, der Botanische Garten genießt einen unglaublich guten Stellenwert in der Stadt Bern. Es ist eine grüne Oase mitten in der Stadt. Und das Interesse daran, die Geschichte des Botanischen Gartens näher kennenzulernen, der Schauhäuser, was sich da alles wirklich unter diesem Berg befindet. Ich denke, das ist etwas, das viele BesucherInnen anziehen kann.
Fiona Kohler, Sie sind die zweite Co-Geschäftsführerin von Open House Bern. Können Sie mal ausführen, was genau ist die Grundidee von Open House Bern?
Open House Bern ist eine Architekturveranstaltung, die jetzt zum dritten Mal in der Stadt durchgeführt wird. Unsere Grundidee ist eigentlich die Vermittlung von Architektur und Baukultur für alle, also das heißt sowohl für Laien als auch für Fachpublikum. Und die Idee dahinter ist, die Nachbarschaft und eigentlich die ganze Stadt Bern sowie die nahe Umgebung der Besucherschaft zu öffnen, Türen zu öffnen, die sonst verschlossen bleiben, und so die Baukultur der Gesellschaft näher zu bringen.
Fiona Kohler, Katharina Menghini und Markus Fischer haben wir gehört im Gespräch mit Sarah Heinzmann. Das Architekturfestival Open House Bern findet morgen und übermorgen in Bern statt. Es werden über 70 Gebäude kostenlos geöffnet und der Bevölkerung Einblicke rund um die Objekte und ihre Nutzungen gewährt. Führungen durch den Botanischen Garten gibt es morgen um 10, 12 und 14 Uhr.
Rabe Info. BKA on Air.
Es ist Donnerstag und wir gehen mit BKA on Air, die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Die Berner Kulturagenda, kurz BKA, das ist ein Magazin, das alle zwei Wochen wortwörtlich als verlässliche Agenda rund um Kultur und Kunst erscheint. Viele in Bern blättern bereits durchs Heft oder nutzen die Online-Plattform. Das Kulturmagazin ist einmal in der Woche, immer donnerstags, im Rabe Info zu Gast. Die RedakteurInnen erzählen uns von den Gesprächen hinter den Kulissen und einmal im Monat gibt es eine Bildbetrachtung. Heute ist Sue Leuenberger zu Gast bei uns im Studio. Schön bist du da, Sue. Du scheinst ja ganz gut durch den Hochsommer zu kommen.
Ja, hallo. Nur der Eindruck täuscht nicht. Wir sind ja eigentlich sehr privilegiert, die Jahre ist gleich in der Nähe unserer Redaktion, die wir ja gemeinsam teilen. Und ich freue mich, das neue Marzilli zu entdecken. Hitzefrei nehme ich mir also schon, beziehungsweise bin ich auch hier mit einem Hingeh-Tipp für die Hitzetage für alle da draußen.
Ja, Stichwort hitzefrei. Du kommst heute ja ausgerechnet mit einem Thema zur Schule zu uns ins Rabe-Studio. Was Hat denn die Schule mit Kultur zu tun?
Ja, sehr viel eigentlich. Schließlich sind wir ja alle zur Schule gegangen oder fast alle zur Schule gegangen, hoffentlich, und teilen ganz viele Erinnerungen daran. Und jede Menge Erinnerungen, 80.000 Erinnerungen daran, die finden sich in Könitz zusammen. Diese Tage eröffnet nämlich das Schulschaulager. Es ist schweizweit die erste Sammlung von Schulkultur. Ich habe mir das Ganze schon vor der Eröffnung angeschaut. Ich war im Schulschaulager und habe dort Angelo Romano, den Leiter und Kurator, getroffen und bin mit ihm durch die Ausstellung gegangen und wollte von ihm wissen, warum eigentlich ein Schulschaulager.
Es war unsere Pflicht, diese rund 80.000 Objekte aus 400 Jahre Schulgeschichte nicht einfach nur aufzubewahren, sondern der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Schule betrifft uns alle. Sie prägt unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen und vor allem auch unsere späteren Lebenswege.
Da werden also ganz viele Erinnerungen konserviert in diesem Schulschaulager. Was sind denn deine eigenen Erinnerungen an die Schulzeit so?
Ja, unglaublich viele. Man ist ja da noch jung und man nimmt so viel auf. Ich glaube, bei mir sind sehr schnell sinnliche Eindrücke wieder zurück. Da ist beispielsweise dieser niemals vergessliche, leicht essigsäuerliche Geruch der Klassenzimmer und der eklig feuchte Schwamm zum Wandtafelputzen. Ich kämpfte als Linkshänderin auch immer gegen die Tinte, beziehungsweise hatte ich ständig verschmierte Blätter. Das ist so ein bisschen so das eine, aber ganz, ganz unvergesslich auch der himmlische Marzipangeruch des Pelikanleinstiftes. Ja, das ist ein bisschen bei mir. Wie sieht es denn bei dir aus, Noah? Woran denkst du oder was kommt bei dir hoch beim Thema Schule?
Als erstes kommen mir da die neuen Pulte in den Sinn, die irgendwie nach ein, zwei Jahren eingeführt wurden. Im Vergleich zu den Klapppulten waren da die Ordner und Hefte direkt unter der Platte verstaut in so offenen Fächern und bei meinem Chaos und immer wenn ich mit den Beinen da dran gekommen bin, sind die rausgefallen. Das ist so die erste Erinnerung, die mir kam und dann auch die vielen Lieder und Verse im Französisch-Lehrmittel Bonchance, die sich in die Hirnrinde eingeritzt haben.
Bonchance, das kenne ich gar nicht. Das heißt, man merkt, dass wir wohl in unterschiedlichen Jahrzehnten zur Schule gegangen sind. Ja, für ganz viele gibt es aber so eine Art Common Memory, eine prägende Erinnerung, nämlich jene an ein ganz bestimmtes Instrument, wie mir Angelo Romano verraten hat.
Was ich aber nicht kannte, war diese unglaubliche Präsenz der Blockflöten mit schweizerischem Musikunterricht. Einige meiner Schweizer Freundinnen und Freunde waren fast ein wenig traumatisiert, als sie diese Flöten wieder gesehen haben. Aber genau das fand ich ja auch interessant. Das Schulmuseum schafft einen Ort, an dem man gemeinsam über solche Erinnerungen sprechen kann, mit Humor, mit Abstand und vielleicht auch mit etwas Versöhnung.
Das ist ja lustig, dann bietet das Museum auch eine Art Konfrontationstherapie für Schultraumatisierte. Wie muss man sich denn den Gang durchs Schulschaulager vorstellen?
Ja, also eigentlich ist es so etwas wie eine Tour durch ein absolut großzügig dimensioniertes Kabinett der Erinnerungen und Kuriositäten. Also man trifft auf alte Atlanten, Landkarten, da sind ganz viele Lehrplätze mit Stick- und Häkelarbeiten. Es hat eine Schulranzensammlung, Mineralien, Hellraumprojektoren und dann auch ganz kuriose Objekte aus Glas. Die müssen wohl für Experimente im Chemieunterricht zum Einsatz gekommen sein. Und es hat sogar ein menschliches Skelett namens Hans.
Das klingt etwas kabinettartig und verstaubt.
Ja, aber das Erstaunliche ist, es ist überhaupt nichts von musealer Staubigkeit zu entdecken, also kein bisschen rumpelkammerig, sondern irgendwie großzügig.
Und woran liegt das?
Ja, ich würde sagen, das liegt an zwei Dingen. Erstens an den räumlichen Gegebenheiten. Es sind hohe und luftige Räume. Das Schulschallager, das befindet sich nämlich auf zwei Stockwerken in einer ehemaligen Lagerhalle hinter dem Bahnhof Könitz. Und vor allem liegt es auch an der Gestaltung und an der Kuration von Angelo Romano. Der kommt nämlich aus dem Kunstbereich und hat mit dem Zürcher Architekturbüro Stich und Oswald zusammengearbeitet für die Gestaltung der Räume und der Regale und Ausstellungsgegenstände. Die ganze Ausstellung arbeitet mit ganz viel Durchblicken und einer sorgfältig ausgewählten Präsentation. Also wir werden nicht erschlagen von den Objekten. Es werden nämlich nicht alle gezeigt, sondern nur ein Bruchteil. Das heißt, die Objekte und auch die Besuchenden, die haben ganz viel Raum, einfach auch um zu atmen, um sich zu erinnern, um neugierig irgendwie auch nach vorne zu schauen und zu denken, ah, ich gehe dann noch weiter, was wartet da noch auf mich? Also es ist wirklich so ein interessantes Erlebnis. Mich hat dann natürlich auch Wunder genommen, was das persönliche Highlight der Objekte und Exponate ist von Angelo Romano. Und er hat nach ein bisschen Überlegen die SIW-Hefte genannt. Das sind diese Heftchen, die seit den 1930er Jahren und bis heute vom Schweizerischen Jugendschriftenwerk herausgegeben werden.
Was mich persönlich aber sehr beeindruckt hat, sind die SIW-Hefte. Wir besitzen eine sehr umfassende Sammlung aus dem letzten Jahrhundert. Und für mich zeigen diese Hefte besonders gut, wie sich Schule, Kindheit und Gesellschaft im Laufe der Zeit gewandelt haben. Und natürlich spiegeln sie auch den jeweiligen Zeitgeist. Also Themen, Werte und Vorstellungen, die in einer bestimmten Zeit in der Schweiz als wichtig galten.
Ach ja, die SIW-Heftchen. Sag mal, so was mich noch interessiert, wie kam diese erstaunliche Sammlung von 80.000 Objekten zusammen? Das geschieht ja nicht von heute auf morgen.
Nein, natürlich nicht, natürlich überhaupt nicht. Also diese Sammlungstätigkeit, die geht zurück auf den ehemaligen Lehrer Kurt Hofer, der 2017 verstarb, und seither wird die Sammlung von der Stiftung Schulmuseum Bern weitergeführt. Und da sind unglaublich viele Freiwillige beteiligt. Sie helfen bei der Sichtung und Ordnung der Objekte, viele davon auch ehemalige Lehrpersonen. Es waren auch ganz viele oder einige, eine Reihe oder eine Handvoll von Freiwilligen vor Ort, als ich das Schulschaulager selbst besucht habe.
Es ist und war ein kollektives Unterfangen. Hinter dem Schulmuseum Bern stehen rund 50 ehrenamtliche Fachexpertinnen und Fachexperten, die seit 20 Jahren sich engagieren, mit etwa 6.000 Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. Sie haben dazu beigetragen, das Kulturgut Schule zu bewahren. Was wir in den letzten 2,5 Jahren gemacht haben, war im Grunde, das sichtbar und erlebbar zu machen, was diese Gruppen von Menschen über 20 Jahren aufgebaut haben. Und daraus entstand das Schulschaulager.
Das ist echt ein berührendes Engagement, egal wie man persönlich zur Schule steht.
Ja, also das sehe ich genauso. Nur ich kann mir vorstellen, dass sich ein Besuch auch mit der ganzen Familie oder älteren oder jüngeren FreundInnen lohnt. Denn dann kann man sich auch ganz gut austauschen und ins Gespräch kommen über die unterschiedlichen Schulerfahrungen, die man selber quasi in seinem eigenen Rucksäckchen mitträgt. Und es gibt noch einen Vorteil des Besuches, gerade jetzt, wo wir den Hochsommer haben. Im Schulschaulager ist es nämlich angenehme 17 Grad Celsius kühl. Gerade also, wenn hitzefrei angesagt ist, könnte man statt in die Schule auch mal ins Schulschaulager zur Erfrischung und Abkühlung und nachher vielleicht noch auf einen Sprung in die nahegelegene Badi Könitz oder ins Marzili.
Vielen Dank, Sue, für diesen Ausflugtipp mit Temperaturangabe. Das Schulschaulager eröffnet am kommenden Montag, dem 1. Juni. Infos zu Öffnungszeiten, Rahmenprogramm und vielem mehr findet ihr auf schulmuseumbern.ch.
Rabe Info.
Und Und nun zum Schluss der Sendung noch etwas in eigener Sache. Seit einem knappen Jahr ist das Radio Rabe in einer neuen Nachbarschaft zu Hause. Gemeinsam mit uns hier eingezogen ist unter anderem das Haus der Bewegungen und weil morgen der Tag der Nachbarschaft ist, hat das Haus der Bewegungen ein besonderes Programm auf die Beine gestellt. Der Tag der Nachbarschaft, das ist ein Aktionstag, der von der Stadt koordiniert wird und an dem in verschiedenen Quartieren Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Sarah Heinzmann hat mit Selin Dengler vom Haus der Bewegungen über den Tag der Nachbarschaft gesprochen.
Selin Dengler, du bist die Koordinatorin des Hauses für Bewegungen vom HDB. Vorweg für unsere HörerInnen, die das HDB vielleicht nicht kennen, magst du ein paar Worte sagen, was das HDB genau ist?
Das HDB ist ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Raum zu schaffen, vor allem für marginalisierte Menschen, als auch politisch aktive Kollektive in Bern. Und das hat sich jetzt zum ersten Mal manifestiert im Sulgenrhein 28.
Und im Sulgenrhein 28 ist ja auch das Radio Rabe zu Hause. Gleich wie das Radio Rabe ist auch das HDB letzten Juni hier eingezogen. Ihr werdet jetzt anlässlich des Tages der Nachbarschaft morgen Freitag die Nachbarschaft zusammenbringen. Wieso genau macht ihr das?
Ja, wie du ja schon sagtest, wir sind hier neu zugezogen, ne? Und um nicht mehr fremd zu sein und Vertrauen zu schaffen, haben wir uns gedacht, es wäre ja schön, uns mal draußen zu zeigen, außerhalb unserer Räume und uns dem Tag der Nachbarschaft anzuschließen mit einer Wünschbar.
Ich glaube, das ist erklärungsbedürftig. Selin, was genau ist diese Wünschbar?
Das wird so aussehen, dass verschiedene Menschen aus der Nachbarschaft und der Umgebung zusammentreffen und Wünsche als auch Gaben eingeben können.
Und das gibt dann einen Austausch an, wer hat welchen Wunsch und wer kann welchen Wunsch erfüllen.
Das ist idealerweise der Fall, dass es sogenannte Passungen gibt. Aber wenn es das nicht gibt, ist das auch in Ordnung, weil es bedingungslos ist.
Was genau meinst du mit diesem bedingungslosen Geben und Nehmen?
Vielleicht kennt ihr das, dass alle Menschen auf verschiedene Ressourcen zurückgreifen können oder nicht. Und in einer immer individualisierteren Gesellschaft, die zum Teil von viel Wohlstand und dadurch Souveränität geprägt ist, gibt es wie einen Ausschluss und wir wollen Teilhabe fördern. Wir wollen artifiziell etwas Fairness schaffen mit diesem bedingungslosen Geben und Nehmen. Das heißt, es wird wie dekommerzialisiert und ja, wollen, dass die Menschen sich etwas wünschen und geben können im Sinne von authentischer Fürsorge und dass sie die Gabe dann auch wirklich loslassen können. Und entweder gibt es Empfänger, Empfängerin oder eben nicht.
Es ist ein bedingungsloses Geben und Nehmen, also diese Wünschbar. Das ist nicht der einzige Programmpunkt, den ihr morgen hier im Sulgenrhein auf das Programm geschrieben habt für den Tag der Nachbarschaft. Magst du uns noch ein paar mehr Einblicke geben, was morgen hier genau laufen wird?
Ja, tatsächlich haben wir mit einigen NachbarInnen hier schon auch größere Netzwerke gesponnen. Das heißt, zum Beispiel wird es Kaffee geben vom Aromawerk in derselben Straße. Radio Rabe als auch Voodoo Rhythm werden Musik auflegen. Dann wird es einen Kuchen geben, einen Kunstkuchen, der die Klimastreifen der Schweiz zeigt, aufzeigt.
Also so diese Klimaemissionen, die blauen und orangen, die man kennt von den Diagrammen, wird dargestellt in einem Kuchen?
Ganz genau.
Gut.
Dann wird es eine Aktion durch ein beteiligtes Kollektiv geben, und zwar ist das der Living Room. Und die werden in einer Kunstaktion unsere Stühle bemalen. Am Abend gibt es noch eine inklusive Milonga zum Mittanzen. Das heißt, alle, die schon mal Tango tanzen wollten, haben die Gelegenheit, das auszuprobieren und miteinander ein paar Schritte gehen zu lernen.
Selin, danke für diesen Überblick über das Programm vom Tag der Nachbarschaften, der morgen stattfindet, überall in Bern und eben auch spezifisch hier bei uns im Sulgenrhein. Gibt es noch etwas, was du dazu sagen willst?
Ja, Also wir sind im Sulgenrain 28 und ihr werdet uns finden direkt gegenüber beim Schulareal Marzilli. Kommt dort einfach hin und bringt eure Freunde mit.
An dieser Stelle also eine Einladung zum Tag der Nachbarschaft in eigener Sache, organisiert vom Haus der Bewegungen mit Musik auch von DJs, die sonst bei Radio Rabe aktiv sind. Vielen Dank für deinen Besuch, Celine vom Haus der Bewegungen.
Vielen Dank für eure Einladung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, 28. Mai. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen per Mail auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci fürs Zuhören, macht's gut, hey schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.